Fragen rund um Essen, Trinken und kulturelle Gewohnheiten spalten auch heute Christen, damals in Korinth besonders beim Thema Götzenopferfleisch. Hinter der praktischen Frage stand jedoch etwas Tieferes: Welche Motive treiben uns, welchem Herrn dienen wir wirklich und wie gehen wir mit unserer Freiheit um, ohne andere zu verletzen? An Paulus wird sichtbar, dass es Gott nicht zuerst um äußere Regeln, sondern um ein gekreuzigtes Herz, treue Verantwortung und einen Lauf geht, der bis vor den Richterstuhl Christi Bestand hat. Ein reines, gekreuzigtes Herz statt verdeckter Eigeninteressen. Wenn Paulus mit den Korinthern über das Essen von Götzenopfern spricht, steht für ihn nicht zuerst die Frage auf dem Tisch, was erlaubt ist, sondern aus welcher inneren Quelle gehandelt wird. Die Gemeinde unterstellte ihm Bereicherungsabsichten, weil sie gewohnt war, auch geistliche Themen mit verdeckten Eigeninteressen zu verknüpfen. Paulus aber konnte sagen, dass er unter ihnen keinem zur Last gefallen ist und keinen Gewinn für sich gesucht hat, seine Hände waren frei, weil sein Herz gebunden war, gebunden an Christus allein. Reinheit im biblischen Sinn meint keine makellose Biografie und keine fehlerlosen Entscheidungen, sondern ein ungeteiltes Motiv, Gott zu gefallen, nicht sich selbst. Darum heißt es: Gesegnet sind die, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Wer so vor Gott steht, sieht klarer, nicht nur die eigenen Motive, sondern auch die Lage der Geschwister. Zum Beispiel sagte der Herr Jesus: Gesegnet sind die, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. In diesem Vers bedeutet rein zu sein, dass wir in unserem Motiv beim Suchen nach Gott ungeteilt sind. Ist unser Beweggrund ungeteilt, sind wir rein, ist er es nicht, sind wir unrein. In Korinth war die Freiheit beim Essen zu einem Feld geworden, auf dem man sich profilieren konnte. Wer sich stark fühlte, demonstrierte seine Erkenntnis, indem er ohne Skrupel im Götzentempel aß, wer sich schwach fühlte, litt im Gewissen und begann die anderen zu verurteilen. Unter dieser Oberfläche arbeiteten verletzte Eitelkeit, das Bedürfnis nach Anerkennung im Gemeindeleben und die Furcht, Einfluss zu verlieren. Wo die Freiheit der Liebe entwächst, wird sie hart, empfindlich, schnell beleidigt und schließlich kritisch gegenüber Gemeinde und Leitern. Paulus hingegen lebte ein gekreuzigtes Leben, er ließ zu, dass das Kreuz seine Motive prüft, seine Eigeninteressen richtet und seine Rechte relativiert. Darum konnte er chirurgisch sprechen, scharf und doch heilend, ohne zu verunreinigen. Wie er mit dem heiklen Thema Götzenopfer umging, zeigt die Frucht eines inneren Weges mit Christus, eins mit dem Herrn im Geist, frei von versteckten Ansprüchen, bereit, missverstanden zu werden, wenn nur die Geschwister zu Christus hinwachsen. Ein solches Herz sucht nicht, die eigene Position zu sichern, sondern dass der Leib gebaut und der Herr geehrt wird. Wo dieser innere Blick herrscht, verlieren strittige Fragen ihren giftigen Beigeschmack. Freiheit wird dann nicht mehr als Werkzeug zur Selbstbehauptung erlebt, sondern als Raum, in dem Liebe kreativ werden darf, einmal verzichtend, einmal genießend, aber immer mit Blick auf Gott. In dieser Haltung wird unser Umgang mit Grauzonen, ob Essen, Freizeit, Kultur oder digitale Gewohnheiten, zu einem stillen Zeugnis: Christus ist genug. Und wo er genug ist, darf unser Herz ruhig werden, unsere Motive werden klarer und unser Gewissen empfängt neue Sensibilität und Trost. Gesegnet sind die, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Innere Reinheit wächst dort, wo wir uns der prüfenden Gegenwart Christi nicht entziehen, sondern ihm unsere gemischten Motive ehrlich hinhalten. Sein Kreuz befreit nicht nur von offensichtlicher Schuld, sondern auch von der heimlichen Bindung an Anerkennung, Einfluss und Selbstbehauptung. So wird unser Umgang mit strittigen Fragen weniger von Empfindlichkeit geprägt und mehr von einer stillen, starken Liebe, die Gott sucht und dem Nächsten dient. Treue Verantwortung, Evangelium als unvermeidliche Berufung. Paulus beschreibt seinen Dienst nicht als Projekt, das man beginnen und wieder einstellen kann, wenn die Umstände ungünstig werden, sondern als eine Last, die Gott selbst auf seine Schultern gelegt hat. Über seine Evangeliumsverkündigung sagt er: Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Grund zum Rühmen, denn eine Notwendigkeit liegt auf mir, denn weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Diese Notwendigkeit ist kein äußerer Zwang, sondern ein innerer Druck der Gnade, eine von Gott auferlegte Verantwortung. In Epheser 3 erinnert er die Heiligen daran, dass ihm eine besondere Aufgabe anvertraut wurde: Wenn ihr wirklich von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben worden ist. Er sieht sich als Haushalter in Gottes Haus, der die Reichtümer Christi austeilen soll. Aus dieser Sicht ist die Frage nach Rechten und Freiheiten zweitrangig. Entscheidend ist, dass der Auftrag des Herrn nicht behindert wird. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Grund zum Rühmen, denn eine Notwendigkeit liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Mit Notwendigkeit meint Paulus eine Last, die zu einem Druck wird. Eine solche Notwendigkeit, eine solche drängende Last, das Evangelium zu verkündigen, war ihm auferlegt. Darum verzichtet Paulus an manchen Orten bewusst auf legitime Rechte. Er nimmt in Korinth keine Unterstützung an, obwohl er darauf ein Recht hätte, damit niemand das Evangelium als Vorwand für persönliche Bereicherung missversteht. Seine Freiheit besteht darin, Rechte loslassen zu können, wenn sie dem Auftrag im Weg stehen. Er ist frei, nicht um alles zu genießen, was ihm möglich wäre, sondern um alles zurückzustellen, was dem anderen ein Anstoß werden könnte. Diese innere Treue macht ihn unbestechlich gegenüber Lob und unerschütterlich gegenüber Kritik. Wer so lebt, fragt nicht zuerst, was steht mir zu, sondern, was dient der Verbreitung Christi, was dient dem Aufbau der Geschwister. Gerade in strittigen Fragen, ob damals Fleisch aus heidnischen Tempeln oder heute kulturelle und ethische Grauzonen, wird dadurch eine andere Spur sichtbar, nicht Rechthaberei, sondern eine stille Hingabe an den Willen Gottes. In dieser Perspektive verändert sich auch der Blick auf das eigene Leben, es gehört nicht uns, sondern ist Teil der Haushalterschaft, die Gott uns anvertraut hat. Gaben, Zeit, Beziehungen, Freiheiten, alles wird zu Material, mit dem der dreieine Gott sich austeilen und verherrlichen möchte. Treue wird dann nicht an unserem Erfolg gemessen, sondern daran, ob wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, Christus sichtbar machen. Diese Haltung befreit von dem Druck, sich ständig behaupten zu müssen, und öffnet das Herz für eine dienende Kreativität. Man lernt, Freiheiten zu gebrauchen, ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen, und Rechte loszulassen, ohne in Verbitterung zu verfallen. So wird das Evangelium nicht nur gepredigt, sondern gelebt, als ein Leben, das in kleinen und großen Entscheidungen den Vorrang Christi bezeugt. Wenn ihr wirklich von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben worden ist. Deswegen, weil wir diesen Dienst haben, wie uns Barmherzigkeit erwiesen worden ist, verlieren wir nicht den Mut. Treue Verantwortung vor Gott bedeutet, das eigene Leben als anvertraute Haushalterschaft zu sehen, nicht als Privatbesitz. Wer so denkt, wird seine Freiheit nüchtern prüfen, was hilft, Christus auszuteilen, und was verschleiert ihn. Daraus erwächst eine stille Bereitschaft, auf legitime Vorteile zu verzichten, wenn sie anderen zum Stolperstein würden. In dieser inneren Ausrichtung wird der Alltag selbst zum Dienst, unscheinbar, aber kostbar vor Gott. Lauf, Selbstdisziplin und der Blick auf den ewigen Lohn. Am Ende von 1. Korinther 9 spannt Paulus einen überraschenden Bogen, vom Thema Götzenopfer führt er die Korinther in das Bild eines Stadions. Er erinnert sie daran, dass viele laufen, aber nur einer den Siegespreis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt, schreibt er. Das Christenleben ist damit nicht ein zielloses Unterwegssein, sondern ein Lauf mit klarer Richtung und mit der Möglichkeit, nicht nur anzukommen, sondern auch überwinden zu dürfen. Paulus unterscheidet in seinen Briefen deutlich zwischen der geschenkten Errettung und einem zukünftigen Lohn für treues Laufen. In 1. Korinther 3 spricht er davon, dass das Werk eines jeden im Feuer geprüft wird, was Bestand hat, wird Lohn empfangen, was verbrennt, bedeutet Verlust, doch er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Errettung ist Gnade, Lohn ist Antwort auf geliebte Treue. In Vers 24 fährt Paulus fort, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das macht deutlich, dass das christliche Leben ein Lauf ist, den wir erfolgreich laufen müssen. Der Preis ist eine Belohnung als Anreiz. Aus diesem Grund legt Paulus eine erstaunliche Selbstdisziplin an den Tag, er gebraucht das Bild des Athleten, der sich in allem mäßigt, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Wie viel mehr, sagt er, sollten Christen sich üben, weil sie einen unvergänglichen Kranz erwarten? Sondern ich bezwinge meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Gemeint ist nicht, sich den Zugang zu Gottes Gnade zu verdienen, sondern den eigenen Leib, mit seinen Trieben, Bequemlichkeiten und spontanen Wünschen, in eine dienende Ordnung zu bringen. Gerade in Korinth, wo sexuelle Unmoral und gedankenloser Umgang mit Götzenopferfleisch verbreitet waren, erinnert Paulus daran, dass der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Die Frage ist nicht nur, darf ich das, sondern formt mich diese Entscheidung zu einem Menschen, der frei ist, dem Herrn ungeteilt zu dienen? Im Hintergrund steht für Paulus der kommende Richterstuhl Christi. Er schreibt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat, entsprechend dem, was er getan hat, es sei gut oder schlecht. Dieser Blick ist keine Drohung, sondern eine ernste, zugleich tröstliche Perspektive, unser Leben geht nicht im Alltagstaumel verloren, sondern wird einmal vom Herrn selbst gewürdigt und beurteilt. Gerade so bekommen unsere kleinen Entscheidungen Gewicht, auch dort, wo es um strittige Fragen, um Essen, Genuss oder Lebensstil geht. Wer weiß, dass Christus einmal den Lauf anschaut, wird nicht leichter, sondern bewusster mit Freiheit umgehen. Selbstdisziplin wird dann nicht Ausdruck von Härte, sondern von Hoffnung, man ordnet sich, weil man auf einen unvergänglichen Lohn zugeht, auf eine Freude, in der jedes unscheinbare Maßhalten, jeder verborgene Verzicht und jede stille Liebe seinen Widerhall findet. In dieser Sichtweise verlieren wir sowohl die Angst, etwas zu verpassen, als auch die Trägheit, die uns die Hände in den Schoß legen lässt. Das Ziel vor Augen zu haben, bedeutet, jetzt schon im Licht des kommenden Tages zu leben. Das gibt dem Umgang mit unserem Leib, unseren Gewohnheiten und unseren Freiheiten eine neue Würde, alles darf in den Dienst eines Laufes gestellt werden, dessen Krone nicht vergoldetes Metall ist, sondern die Anerkennung des Herrn selbst. So wird Selbstbeherrschung nicht zu einem finsteren Leistungsprogramm, sondern zu einem Weg, den wir mit Christus gehen, im Vertrauen darauf, dass kein Schritt, der aus Liebe und im Glauben getan wird, vor seinem Angesicht verloren ist. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib vollbracht hat, entsprechend dem, was er getan hat, es sei gut oder schlecht. Selbstdisziplin und der Blick auf den Lohn gehören im Neuen Testament zusammen, wer den kommenden Tag ernst nimmt, achtet achtsam darauf, wie er heute lebt. Die Aussicht, einmal vor Christus zu stehen, will keine Angst schüren, sondern unseren Alltag mit Sinn füllen. Unsere Freiheiten bekommen Gewicht, unser Verzicht bekommt Bedeutung. So entsteht ein stiller, aber entschiedener Lebensstil, in dem wir nicht von Begierden gesteuert werden, sondern von der Hoffnung getragen sind, dass der Herr jeden treuen Schritt sieht und ihm in seiner Zeit ewigen Wert gibt. Herr Jesus Christus, danke, dass du dein Leben hingegeben hast, um uns aus Götzendienst, Selbstsucht und Menschenfurcht herauszurufen und in deine Freiheit zu stellen. Reinige unser Herz von gemischten Motiven, damit du allein unser Gewinn bist und wir im Umgang mit allen strittigen Dingen dich im Blick behalten. Stärke uns durch deinen Geist, treu in der uns anvertrauten Verantwortung zu stehen, unsere Rechte in Liebe loszulassen und unseren Leib zu deiner Ehre zu gebrauchen. Lass uns den Lauf, den du vor uns gelegt hast, mit Ausdauer und Freude vollenden, damit unser Leben und unser Umgang mit Freiheit vor deinem Richterstuhl anerkannt werden und dir Ehre bringen. Bewahre uns in der Hoffnung auf den unvergänglichen Lohn deiner kommenden Herrschaft und erfülle uns schon jetzt mit dem Trost deiner Gegenwart. Amen.